SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema: Ist das Kunst? Kann das weg? Zeitgemäße Kulturpolitik nach Corona. Die Verhältnisse im Kulturbetrieb, und da ist keine Sparte ausgenommen, waren schon vor der Corona-Pandemie prekär. Ein Drittel der Erwerbstätigen in der Kulturbranche waren 2019 geringfügig beschäftigt. Die Corona-Hilfspakete vom Bund und von den Ländern haben daran nichts geändert. Doch wie sieht die Zukunft für den Kulturbetrieb nach der Pandemie aus? Denn fraglich ist, ob das Publikum zahlreich zurückkommt. Und wie lange werden die Institutionen finanziell aushalten können, durch die Hygienemaßnahmen vor so wenig Zuschauerinnen und Zuschauern zu spielen und nur so wenig Besucherinnen und Besucher in Ausstellungen zu lassen? Was passiert dann mit der subventionierten Kunst? Versteht sich Deutschland überhaupt noch als Kulturnation oder hat die Gesellschaft während der Lockdowns gemerkt, dass es auch sehr gut mit sehr viel weniger Kultur geht? Viele Fragen, die ich mit diesen Gästen diskutieren möchte. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats und Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Kultur und Politik. Dr. Michael Wimmer, Kulturwissenschaftler und Publizist aus Wien und Herausgeber des Buches Kann Kultur Politik? Kann Politik Kultur? Warum wir mehr über Kulturpolitik sprechen sollten? Und das machen wir jetzt in dieser Sendung. Und Katharina Binz, seit diesem Mai Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration in Rheinland-Pfalz von Bündnis 90 Die Grünen. Mein Name ist Marie-Christine Werner. Katharina Binz, die Hilfsmaßnahmen für Künstlerinnen und Künstler des Landes haben nicht Sie aufgestellt, da waren Sie noch gar nicht im Amt. In diesem Corona-Frühjahr fiel aber die Landtagswahl und damit die Neugestaltung und Aufteilung des bisherigen rheinland-pfälzischen Kulturministeriums. Ein Teil davon liegt jetzt in Ihrer Verantwortung. Können Sie verstehen, dass das ein schwieriges Signal war in diesen Zeiten für eine gebeutelte Kulturszene?
Ja, ich glaube, es ist immer Aufgabe nach einer Regierungsumbildung, natürlich auch die Neuzuschnitte von Ressorts auch zu erläutern und darüber natürlich auch in die Diskussion zu gehen, in dem Fall mit der Kulturszene des Landes und darüber zu sprechen, was das bedeutet. Das haben wir auch gemacht in den letzten Wochen, sehr intensiv. Wir wollen es natürlich auch weiter fortsetzen. Und natürlich gibt es da an der einen oder anderen Stelle Skepsis. Es ist ja ein, wenn man mal den bundesweiten Vergleich nimmt, sehr ungewöhnlicher Zuschnitt in einem Familienministerium, noch mit dem Ressort Integration, mit dem Frauenressort. Aber es ist für Rheinland-Pfalz, das muss man auch sagen, gar keine neue Idee, sondern es gab den Zuschnitt so schon mal in den 90ern. Und das war keine ganz unerfolgreiche Zeit für die rheinland-pfälzische Kultur. Da sind viele tolle Projekte gestartet worden, zum Beispiel der rheinland-pfälzische Kultursommer. Es gab damals einen wirklich großen Aufbruch auch in der freien Szene, weil sich diese verschiedenen Themenbereiche ja auch gut miteinander verbinden lassen. Und das ist das, was wir jetzt auch planen. Und das ist auch das, was wir im Dialog mit der Kulturszene in Rheinland-Pfalz dann eben auch besprechen.
Man konnte, Olaf Zimmermann, in den vergangenen 1,5 Jahren schon den Eindruck gewinnen, dass es doch für viele sehr gut ohne Kunst und Kultur ging. Haben wir uns, die Kulturschaffenden und die Kulturjournalisten, da auch ein bisschen was vorgemacht? Kunst und Kultur als überlebensnotwendig, systemrelevant, als eben sehr, sehr wichtig zu betrachten?
Na klar, man muss erstmal sehen, dass es natürlich für uns ein fundamentaler Schock ist, diese Corona-Krise. Ich glaube, für alle ist es ein Schock, aber im Kulturbereich hat sie ja in einer Art und Weise zugeschlagen, wie wir uns das in unseren schlimmsten Albträumen nicht hätten vorstellen können. Also, dass so viele Monate quasi alles geschlossen ist, also mehr als 1,5 Jahre letztendlich der Kulturbereich zu ist, das ist schon was wirklich ganz Fundamentales. Ich glaube schon, dass die Kulturnutzerinnen und Kulturnutzer auch weiterhin ein großes Interesse an Kultur haben. Das kann man auch sehen, jetzt wo wir zaghaft ja wieder öffnen, dass das Interesse schon gut ist. Aber natürlich als Gesamtgesellschaft sind wir verängstigt, wir sind uns unsicher, was wir denn überhaupt tun dürfen. Und das spüren wir im Kulturbereich natürlich ganz fundamental. Und Sie haben es ja auch am Anfang gesagt, gerade die Künstlerinnen und Künstler sind ganz besonders von diesem Schock betroffen. Ganz vielen geht es nicht nur ökonomisch extrem schlecht, sondern ganz viele geht es auch künstlerisch ganz schlecht, weil sie 1,5 Jahre letztendlich das nicht mehr haben machen dürfen, was eigentlich ihre Berufung ist. Es ist ja mehr als nur Geld verdienen. Also man macht ja Kunst nicht in erster Linie, weil man Geld verdienen will, sondern weil man was zu sagen hat. Und dieses Sagen können, das konnte eben nicht mehr richtig ausgelebt werden. Und ich hoffe, dass wir das jetzt wieder hinkriegen werden. Ich hoffe, dass wir jetzt langsam wieder öffnen können und dass es dann zu so etwas wie, es hört sich verrückt an, zu etwas wie so einer Stückchen Normalität zurückfinden wird.
Michael Wimmer, das Verhältnis von Kultur und Politik ist glaube ich, nie einfach gewesen. Künstlerinnen und Künstler sind Individualisten, lassen sich nicht gut in Schubladen packen. Ihre Projekte sind oft teuer. Politikerinnen und Politiker müssen das große Ganze im Blick haben. Warum tun sich die beiden Felder miteinander, und das wurde ja in der Pandemie auch deutlich, so schwer?
Olaf Zimmermann hat schon von dem Schock gesprochen, den Sektor erfasst hat. Aber dahinter steht meines Erachtens ein tiefer, ja fast ein Paradigmenwechsel, der für mich sich dadurch ausdrückt, dass viele Künstlerinnen und Künstler bislang gedacht haben, sie wären Kraft ihrer Tätigkeit ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Sie hätten Bedeutung aus ihrem Schaffen. Und jetzt kommt die Pandemie und sticht in diesen Luftballon, und viele Künstler erfahren eine fast narzisstische Kränkung, dass der Kultursektor vielleicht nicht so große Bedeutung in weiten Teilen der Gesellschaft hat. Er hat ihn auch nicht in der Politik, das kann ich insbesondere aus der österreichischen Situation her sagen, dieses elementare Gefühl, eigentlich irrelevant zu sein. Und das hat jetzt durchaus auch einen Nachdenkprozess ergeben, nämlich draufzukommen, wir waren die längste Zeit möglicherweise viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir haben uns nicht hinlänglich verortet in den gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir haben auch ziemlich arrogant auf das Feld der Politik geschaut. Die vielen Sager, die Politiker, die verstünden ja eh nichts von uns und würden damit nichts anfangen können. Da war fast, würde ich sagen, eine gewisse Selbstgefälligkeit des Sektors, der halt immer wieder Forderungen gestellt hat, es muss mehr Mittel geben, es muss mehr Publikum geben, und da ist etwas zusammengebrochen, und wir rappeln uns jetzt gerade in der Überlegung, wie könnte es weitergehen, weil es drohen wirklich jetzt neue Herausforderungen. Wenn ich vorwegnehme, wir werden es mit weniger öffentlichen Mitteln in den nächsten Jahren zu tun haben, die Pandemiemittel werden auslaufen. Wir werden das bald sehen im Herbst, wenn die Wahlen geschlagen sind. Und es gibt eine Menge innere und externe Anforderungen. Mhm. Das Führungsverhalten, das Management in den Institutionen ist völlig antiquiert. Von außen kommen Ansprüche der Digitalisierung, der Diversität, der Ökologie und so weiter. Wir werden viel zu tun haben.
Dieses, was Sie gerade schon beschrieben haben, im Koalitionsvertrag von 2018 hatten SPD und Union noch geschrieben, Kunst und Kultur sind Ausdruck des menschlichen Daseins und Deutschland verstehe sich als stark Kulturstaat. Als es dann aber um die Finanzhilfen ging, da wurde die Kultur plötzlich unter die Unterhaltung subsumiert, also als Freizeitaktivität eingestuft. Was ist sie denn jetzt?
Aber ich finde schon, wenn ich dazu was sagen darf, weil Herr Wimmer mich natürlich quasi auch verständlicherweise ein bisschen erregt, natürlich auch. Ich glaube, dass die Analyse so nicht ganz richtig ist, die er gestellt hat. Wir haben natürlich diesen riesigen Schock der Pandemie, den die ganze Gesellschaft getroffen hat. Und wir haben dann sehr früh, ja schon im März des letzten Jahres, versucht, also Gegenmaßnahmen aufzubauen. Und die Politik hat den Kulturbereich nicht vergessen, sondern es sind viele Maßnahmen aufgelegt worden. Alleine der Bund hat jetzt Fördermaßnahmen für 6,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das ist weltweit einmalig. Also Deutschland, glaube ich, kann sich da wirklich also auch sehen lassen. Die Krise ist natürlich so fundamental, dass sie nicht einfach nur mit Geld zu beheben ist. Aber es ist eben auch wichtig zu sehen, dass man eben auch die notwendigen Mittel dafür zur Verfügung stellt, dass zum Beispiel keine Kultureinrichtungen geschlossen werden mussten. Das ist ja was Positives. Wir haben gerade mit der Kurzarbeit ganz viele auch in den Kultureinrichtungen über diese Not hinweg helfen können. Es gibt das Neustart-Kulturprogramm, was 2 Milliarden Euro stark ist. Wir haben den.
Da darf ich vielleicht kurz einhaken.
Bitte.
Das ist für einmal die geringe Rentabilität, die sich ergibt, wenn man teure Aufführungen und Konzerte gibt, aber nur wenig Plätze besetzen darf, und als Versicherung, wenn eine größere Produktion unerwartet dann doch wegen einer neuen Corona-Welle gestoppt werden muss.
Das ist jetzt dieser Sonderfonds, Neustart-Kulturprogramm ist schon vorher aufgelegt worden. Da ging es darum, dass besonders Künstlerinnen und Künstler Stipendien bekommen, damit sie diese, ich sag mal, schwierige und auch ökonomisch schwierige Zeit quasi überstehen können und weiterhin künstlerische Projekte planen können. Jetzt der Sonderfonds ganz neu, der ist ja jetzt erst Anfang diesen Monat angelaufen und der ist dafür da, letztendlich, dass Kultureinrichtungen überhaupt spielen können, dass sie öffnen können, auch wenn sie nur wenig Zuschauerinnen und Zuschauer hineinlassen können. Aber was richtig ist, dass wir natürlich um diese Fragen in der Gesellschaft und auch in der Politik kämpfen müssen. Sie haben das eben gesagt, natürlich stand in einer dieser Verordnung der Bundesregierung ganz am Anfang drin, dass der Kulturbereich quasi ein Teil der Freizeit ist und nicht besonders geschützt werden müsste. Aber das will ich einfach auch mal sagen, das haben wir ja erreicht, dass das geändert worden ist. Jetzt steht in der Infektionsverordnung ganz eindeutig drin, dass der Kulturbereich eben nicht irgendein Bereich ist, sondern dass er einen besonderen Schutz durch das Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 hat und dass er das auch letztendlich dann in den Maßnahmen, die jetzt aufgelegt werden, das deutlich werden muss. Also es gab am Anfang, glaube ich, viele Probleme, aber es sind auch eine ganze Menge Probleme letztendlich gelöst worden und ich finde ja auch, und da hat Herr Wimmer absolut recht, wir müssen viel mehr über Kulturpolitik sprechen und auch die Künstlerinnen und Künstler und die Kulturschaffenden müssen sich endlich mit Kulturpolitik auseinandersetzen, weil das haben wir jetzt in der Krise gesehen, ist letztendlich zentral.
Sie sind zu beglückwünschen, denke ich mir, in Bezug auf die vielfältigen Maßnahmen, die Bund und Länder gerade in Deutschland gesetzt hat. In Österreich hat es manche auch gegeben, aber vielleicht nicht ganz so vergleichbar. Aber dahinter steht meines Erachtens auch eine große Gefahr. Diese Maßnahmen werden irgendwann einmal auslaufen und in ihrer jetzigen Form suggerieren sie, wir könnten in der einen oder anderen Form wieder zurückkehren in die alte Normalität. Und da will ich sehr deutlich sagen, wir werden nicht mehr zurückkehren. Und ich würde gerne hinzufügen, vielleicht ist es auch sehr gut, dass wir nicht mehr zurückkehren werden. Also wird es hier zu auch strukturellen Änderungen kommen müssen. Ja, es werden auch Häuser geschlossen werden müssen. Es werden aber andere entstehen. Es werden neue Experimentierräume entstehen. Es kann ein neues, vielfältiges kulturelles Leben entstehen, aber nicht auf der Basis, so war es und so wird es immer weiter sein.
Halten wir da durch öffentliche Subventionen Häuser am Laufen, die sich vielleicht überlebt haben? Frau Binz, wie sehen Sie das?
Also es wäre schwierig, wenn wir Subventionen unter dem Gesichtspunkt diskutieren, dass wir Dinge, die vielleicht jetzt nicht der Publikumsrenner sind, dann in Frage stellen. Ich glaube, das ist eben genau nicht der Gehalt von guter Kulturpolitik und das sollte es auch in Zukunft nicht sein. Aber ich will das nochmal aufgreifen, was Herr Zimmermann gerade gesagt hat. Ich halte das nämlich für sehr, sehr wichtig. Tatsächlich die Diskussion über Kulturpolitik, die kulturpolitische Debatte wieder stärker ins Zentrum der politischen Debatte allgemein zu rücken und auch mehr Akteurinnen und Akteure daran teilhaben zu lassen und auch mit einzubeziehen, auch in die Verantwortung zu nehmen. Ich glaube auch, dass das in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist, dass Kulturpolitik eben unter Kulturpolitikern diskutiert wurde, aber nicht wirklich im Zentrum der politischen Debatte stand. Und dadurch sind natürlich auch solche Festlegungen passiert, wie von Herrn Zimmermann beschrieben, zu Anfang der Pandemie. Und ich glaube, wir müssen jetzt schon auch als Politik, aber natürlich ist die Kultur da auch gefordert, sich daran zu beteiligen, die Künstlerinnen und Künstler, jetzt nach der Pandemie, wobei natürlich immer schwierig ist, wann ist eigentlich nach der Pandemie, zurzeit ist es ja noch nicht, die Diskussion zu starten, wie machen wir von hier aus weiter? Wie gehen wir jetzt eigentlich in die Zukunft? Und das muss, glaube ich, eine sehr breite Diskussion sein. Und die kann auch nicht nur in der Politik stattfinden, die müssen wir auch in die Gesellschaft tragen.
Wie kriegen wir da nur wieder alle Akteure an den Tisch? Die einen, da haben wir schon drüber gesprochen, die gemerkt haben, meine Stimme ist unwichtig oder ich kann gar nicht mehr sprechen, künstlerisch. Und die anderen Politikerinnen und Politiker, die eine solche Krise bewältigen mussten und natürlich dann vielleicht auch erstmal auf andere Dinge geschaut haben.
Da sehe ich dann zum Beispiel auch Institutionen wie ein Kulturministerium in den Ländern, aber natürlich auch im Bund, dann die entsprechenden Akteure in der Verantwortung, diese Debatte auch anzustoßen, auch zu, vielleicht nicht zu moderieren, aber anzutreiben und auch zu schauen, dass diejenigen, die gehört werden müssen, auch an den Tisch kommen. Wir haben ja vielfältige Foren innerhalb der Kulturpolitik, wo solche Debatten auch gestartet werden können und wo auch Menschen sich beteiligen können. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, dass wirklich Beteiligung möglich gemacht wird. Dass es nicht die Politik ist, die sich dann im stillen Kämmerlein überlegt, wie gehen wir jetzt weiter, sondern dass es eben unter der Beteiligung der Künstlerinnen und Künstler passiert, aber natürlich auch der Gesellschaft. Das, finde ich, ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt, Gesellschaft auch mitzunehmen. Auch wirklich da nochmal den Wert von Kultur deutlicher zu machen und auch nochmal zu schauen, wie man ja dieses Selbstverständnis, das wir dann in solchen Koalitionsverträgen vor uns hertragen, auch in die Gesellschaft tragen.
Liebe Frau Binz, das klingt jetzt sehr einnehmend und harmonisch. Ich glaube aber, dass wir jetzt auch herzlich eingeladen sind, auf den Betrieb in einer Art und Weise zu schauen, die uns klarer sehen lässt, wie wir überhaupt in diese Bredouille gekommen sind. Da stimmt ja ganz viel innerhalb des Betriebes nicht. Er ist einer der traditionell verfasstesten, er ist einer der ungleichsten und ungerechtesten und erzeugt damit auch viele Problemlagen. Diese völlig überkommene Einteilung in die institutionellen Platzhirsche auf der einen Seite und der prekäre freie Bereich auf der anderen Seite. Die Unterscheidung zwischen U und E. Wir haben eigentlich einen sehr überkommenen Sektor, der endlich auch von der Kulturpolitik gesteuert werden sollte, mutig neue Vorgaben zu machen, weil ansonsten geht der Weg in die Bedeutungslosigkeit einfach schnurstracks weiter.
Aber das stimmt ja doch nicht, ja. Finde ich. Darf ich das nur mal sagen? Weil ich glaube einfach, dass das nicht stimmt. Also der Kulturbereich hat viele Probleme, aber er ist nicht auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Also Kultur wird weltweit immer stärker rezipiert. Sie wird auch immer stärker produziert. Und das gilt auch für Deutschland. Natürlich haben wir bestimmte Strukturen, die müssen wir auch hinterfragen. Aber gerade die Strukturen und das, was auch kritisiert wird, gibt aber auch Sicherheit und Festigkeit, also dass wir zum Beispiel auch viele Institutionen haben. Weil wir haben ja jetzt in der Krise erlebt, dass die Institutionen sogar ganz gut durch diese Krise durchgekommen sind. Die wirklichen Opfer im Kulturbereich, das sind die freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler gewesen. Das heißt, die waren vorher auch schon prekär, da hat der Wimmer ja recht. Bei denen hat man es dann eben ganz schnell letztendlich gemerkt. Und sind wir mal ehrlich, einen wirklichen Unterschied zwischen U und E in dieser Form, Herr Wimmer, wie Sie das gerade gesagt haben, den gibt es so nicht mehr. Und in
aber
einem
natürlich,
Punkt
das Fördersystem ist völlig auf den E-Sektor.
Und in einem Thema haben wir einen politischen Unterschied einfach oder eine Differenz. Ich glaube, dass der Politikbereich der Kultur keine inhaltlichen Vorgaben geben soll, sondern es müssen positive Rahmenbedingungen für den Kulturbereich gestaltet werden und in der Autonomie des Kulturbereiches muss dann auch Kunst entstehen können. So, Sie sagen letztendlich, dass es inhaltliche Vorgaben aus der Politik geben soll und da haben wir einen wirklichen Dissens und wo Sie recht haben, ist, dass der Kulturbereich sich zu wenig um diese Fragen letztendlich kümmert. Der Politikbereich tut das ja, deswegen, liebe Frau Binz, wir werden das ja jetzt sehen in Rheinland-Pfalz. Sie haben einen neuen Zuschnitt in ein Ministerium. Das ist eine Chance und das ist auch ein gewisses Risiko. Ich hoffe, dass die Chance nachher letztendlich ja überwiegen wird, weil Sie natürlich ganz andere Akteurinnen und Akteure zusammenbringen können und vielleicht auch andere Diskussionen führen können. Und Sie wissen es ja, ich bin ja in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Das liegt mir dieses Bundesland auch ganz besonders am Herzen. Aber das ist die Möglichkeit, die jetzt eben da waren. Und da darf man sicherlich nicht nur auf die freie Szene gucken, die einen wichtigen Blick verdient, sondern man muss natürlich auch auf die institutionellen Strukturen gucken. Und da hat ja Herr Wimmer recht, die müssen auch wirklich modernisiert werden, die müssen sich verändern. Und ohne Zweifel müssen die sich auch öffnen. Die sind noch nicht divers genug und. Alles das muss passieren. Aber das ist auch eine autonome Frage, die der Kulturbereich zumindest zu einem sehr großen Teil selber zu erledigen hat.
Ich muss mich nur verwehren dagegen. Ich wollte gerne, dass die Kulturpolitik sich inhaltlich einmengt. Dem will ich heftig widersprechen. Ich glaube aber,
einig. Super.
Da sind wir uns völlig einig. Sehr wohl glaube ich aber, dass die Kulturpolitik klarer artikulieren sollte, wo der Sektor ganz insgesamt hingehen sollte. Und da gibt's obsolete Trennungen, Unterschiede, ungleiche Behandlungen, Missachtung gesellschaftlicher Entwicklungen. Und da ist schlicht die Kulturpolitik wesentlich mehr gefordert, auch klare Vorgaben zu machen, wohin die Reise gehen sollte. Und das hat mit inhaltlicher, ästhetischer Autonomie überhaupt nichts zu tun.
Ich glaube auch, dass es viele Institutionen gibt, die klassischen Kulturinstitutionen, die sich schon auf diesen Weg gemacht haben oder da schon wirklich sehr, sehr weit gekommen sind und sich schon in den letzten Jahren geöffnet haben, neue Gruppen einbezogen haben, ansprechen. Aber natürlich gibt es da auch noch an anderer Stelle Nachholbedarf, auf jeden Fall. Ich bin auch nicht der Meinung, in keinster Weise, dass die Kulturpolitik der Kultur inhaltliche Vorgaben machen sollte, das steht ihr nicht zu. Aber ich glaube schon, dass die Politik im Sinne der, ich sag jetzt mal ganz platt, Versorgung der Gesellschaft mit Kultur schon einen Blick darauf richten muss, wer wird eigentlich repräsentiert, wessen ja, kulturelle Interessen, Ansprüche und Bedürfnisse werden eigentlich bedient und Kulturpolitik danach auch schon ein Stück ausrichten sollte. Da geht es jetzt nicht um den reinen Unterhaltungssektor, aber es ist ja eben schon angesprochen worden. Unsere Gesellschaft ist viel diverser geworden in den letzten Jahrzehnten. Und das muss sich auch in der Kultur widerspiegeln und das muss sich auch in dem widerspiegeln, wer repräsentiert wird in der Kultur. Und ich glaube, das ist schon eine spannende Debatte der Kulturpolitik, die man zu führen hat.
Sie hören das SWR2-Forum heute zum Thema Ist das Kunst, kann das weg? Zeitgemäße Kulturpolitik nach Corona. Mit diesen Gästen Katharina Binz, die rheinland-pfälzische Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration, Dr. Michael Wimmer, Kulturwissenschaftler und Publizist aus Wien und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Dass viele Künstlerinnen und Künstler, aber auch Institutionen das Digitale entdeckt haben während der Lockdown-Zeiten, war logisch und davon wird sicherlich auch nach Corona vieles bleiben. Aber Theatermacher haben bereits gesagt, dass man viele Stücke gar nicht mehr spielen kann wie vor der Pandemie, weil die Gesellschaft, und die spiegeln sie ja wieder auf der Bühne, dann sich auch so doll verändert hat. Andere machen den gleichen Stiefel wie zuvor. Wie müsste die Kultur reagieren, Herr Zimmermann?
Also ich glaube erstmal, dass die Digitalisierung zur Realität im Kulturbereich gehört, wie sie mittlerweile zur Realität in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch gehört. Und deswegen müssen auch dort, wo es noch Lücken gibt, muss die Digitalisierung nach vorne getrieben werden. Wir haben im Kulturbereich ein riesiges Problem. Also wir haben ja in der Pandemie versucht, ganz vieles von dem, was bisher analog stattgefunden hat, zum Beispiel ins Netz zu geben und es einem breiteren Publikum damit zur Verfügung zu stellen. Das ist auch teilweise sehr gut, hat das geklappt. Aber es gab keine Möglichkeiten, aus diesem zur Verfügung stellen, also irgendwelche ökonomischen Erträge letztendlich zu generieren. Das heißt, damit letztendlich Geld verdienen zu können. Und das ist für uns eines der riesigen Probleme, wenn ich also etwas digitalisiere und dann quasi also auch einem größeren Publikum zur Verfügung stelle. Wir haben nicht die Rahmenbedingungen, dass man daraus letztendlich einen Ertrag erzielen kann. Und es wird sehr oft vergessen. Die Leute denken, wenn sie Kultur hören, dann denken sie an das öffentlich finanzierte Theater oder das öffentlich finanzierte Museum oder die öffentlich finanzierte Bibliothek. Aber der größte Teil im Kulturbereich ist privat finanziert. Das heißt, das sind Unternehmen, die letztendlich unter dem Strich einen Gewinn erwirtschaften müssen. Dazu gehören so nebenbei auch die Künstlerinnen und Künstler. Die müssen auch letztendlich am Ende des Tages unterm Strich einen Gewinn erwirtschaften, sonst können sie von ihrer Tätigkeit nicht leben. Das ist die große Schere, die wir im Moment haben. Und das ist wieder klassische Kulturpolitik. Solange letztendlich das Urheberrecht nicht in dem Punkt angepasst wird, dass es daraus Erträge geben kann, wird es eben auch diese breite Entwicklung nicht geben können, weil einfach die Künstlerinnen und Künstler, aber auch die kulturwirtschaftlichen Unternehmen nicht überleben können, wenn sie nicht auch Geld verdienen können.
Herr Wimmer, in Österreich gibt es eine Kampagne Fair Pay für die Kultur. Da ist Österreich ein Vorreiter, oder?
In der Tat gibt es hier Initiativen, endlich auch vor allem im freien Bereich Menschen halbwegs zu entlohnen. Sie müssen wissen, es gibt sozialwissenschaftliche Studien für Österreich, die Mehrheit der Künstler und Künstlerinnen lebt von künstlerischem Einkommen in der Größenordnung von 5.000 Euro pro Jahr. Die Arbeitsverhältnisse weiter Teile der Künstler in Österreich ist katastrophal. Und hier Gegengewichte zu setzen, ist schön, aber dahinter verbirgt sich auch der Umstand, wenn die Mittel nicht wesentlich ausgeweitet werden, dann heißt das einfach, dass weniger Leute besser beschäftigt werden werden, währenddessen andere sich schlicht gesagt einen anderen Job werden suchen müssen.
Fair Pay für die Kultur, wäre das auch was für Deutschland, Frau Binz?
Ja, ich glaube, die Frage der sozialen Absicherung und auch der Beschäftigungsverhältnisse oder der wirtschaftlichen Verhältnisse von Künstlerinnen und Künstlern ist im letzten Jahr natürlich ganz, ganz deutlich zutage getreten und zeigt eben auch, wo da Handlungsbedarf besteht. Einerseits natürlich bei der sozialen Absicherung, also was passiert in solchen Phasen, in denen ja, Arbeiten nicht möglich ist. Aber natürlich ist die ganze Frage der Bezahlung, der Honorare, der Vergütungen eine wirklich wichtige Diskussion, die wir auch führen müssen. Wir werden sie auch jetzt hier in Rheinland-Pfalz führen in dieser Legislatur. Es wird keine einfache Diskussion werden. Das kann man von vornherein sagen, weil es natürlich so ist, wie Herr Wimmer gesagt hat. Wenn wir besser bezahlen oder wenn wir unsere Förderungen an bessere Bezahlung koppeln, dann muss es natürlich einen Aufwuchs der finanziellen Mittel geben insgesamt, weil sonst kann man natürlich weniger fördern.
Ja. Ich will nur noch hinzufügen, wenn ich das darf, dass die Krise auch gezeigt hat, wie viele Künstler und Künstlerinnen quasi zwischen den Stühlen sitzen, wenn sie auf der einen Seite im institutionellen Zusammenhang tätig sind und dann wieder im freien Sektor einfach hin und her wandern und für die das zum Teil unglaublich schwierig war, sich in diesem Förderdschungel zu orientieren, wenn sie sich entweder als Fixbeschäftigte im institutionellen Bereich oder als Freiberufliche benannt haben. Ich glaube, dass da vieles an Ausdifferenzierung zu überdenken ist, wahrscheinlich obsolet ist. Wir müssen die Arbeitsgrundlagen von Künstlerinnen und Künstlern, ob sie nun institutionell oder frei verankert sind, einfach auf eine seriöse Basis stellen.
Wobei, wenn ich das mal sagen darf, das ja so einfach nicht ist. Also
nein, überhaupt nicht. Nein.
Wir versuchen ja zumindest die Künstlerinnen und Künstler sozial abzusichern. Die Künstlersozialversicherung in Deutschland ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes. 200.000 Künstlerinnen und Künstler sind dort Mitglied. Und wir haben ja jetzt auch in der Pandemie sogar noch Sonderregelungen gefunden. Aber eines ändert sich trotzdem nicht. Unter dem Strich irgendwann stellt sich natürlich immer die Frage, kann ich von meiner Tätigkeit zum Beispiel als freiberufliche bildende Künstlerin oder als freiberuflicher Literat arbeiten. Und wir haben natürlich diese Probleme. Und das wird in Rheinland-Pfalz so sein, das ist in Nordrhein-Westfalen so, das ist in Berlin so, dass natürlich wir sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler auf diesem freiberuflichen Markt haben und dass der Markt aber ganz offensichtlich nicht groß genug ist, um sie alle in einer vernünftigen Art und Weise ernähren zu können. Jetzt gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Entweder sagt man, werde keine Künstlerin oder kein Künstler mehr, was ich falsch finden würde, wenn man das sagen würde, oder man muss eben dann schon auch überleben, dass es neben der reinen ökonomischen Sicht auf Kunst und Kultur eben auch noch diese Förderungssicht geben muss. Und ich glaube schon, dass wir es uns als Gesellschaft auch leisten können müssen, dass wir Künstlerinnen und Künstler, die am Markt nicht erfolgreich sind, aber wichtige künstlerische Projekte verfolgen, dass wir die auch fördern. Und da hat Herr Wimmer ja recht. Es wird ganz spannend werden, wenn jetzt die Bundestagswahl vorbei ist und wenn man anfangen wird, uns dann die Wahrheit zu sagen, wie wir die Rückzahlungen versuchen sollen, ja zu stemmen, die eben diese Corona-Pandemie uns letztendlich aufgebürdet hat. Also all diese Kosten müssen ja irgendwie da refinanziert werden. Und dann hoffe ich, dass nicht der Kulturbereich, wie es schon öfter gewesen ist, wieder eines der ersten Opfer ist. Und da werden die Länder eine besondere Verantwortung tragen müssen, weil, Frau Binz, natürlich die Länder die Verantwortung für den Kulturbereich haben. Das sagen sie auch immer richtigerweise. Sie sind diejenigen, die die Hauptverantwortung tragen. Aber es wird genau auf die Länder dann eben auch ankommen und damit auch auf Rheinland-Pfalz, wie wir nach der Bundestagswahl im Kulturbereich in Deutschland dastehen werden.
Wollen Sie darauf antworten, Frau Menz?
Ja, Herr Zimmermann hat ja völlig recht. Die Diskussionen stehen an, die Haushalte der kommenden Jahre. Wir sind noch komplett im Nebel. Wir wissen nicht, wie sich die öffentlichen Kassen entwickeln. Mhm. Aber ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass es jetzt nicht ab nächstes Jahr steil bergauf geht. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie stellt Politik, wie stellen die Regierung, wie stellen die Parlamente die Haushalte auf? Und welchen Teil an entsprechenden Einsparungsmaßnahmen tragen die einzelnen Politikbereiche? Ich befürchte, man wird die Kultur nicht komplett aussparen können von Einsparmaßnahmen, aber wir werden natürlich dafür kämpfen, und das sehe ich auch als Aufgabe der Kulturpolitik, dass es eben keinen Kahlschlag gibt. Das ist ja ganz klar.
Ich möchte mal von der Perspektive der Künstlerinnen und Künstler wegkommen zu den Nutzern, Kulturzuschauern, Zuschauerinnen, die ja schon pandemiebedingt und lockdownbedingt natürlich gar nichts mehr besuchen konnten, aber jetzt, wo es so zarte Öffnung gibt, schon auch ein verändertes Kulturverhalten an den Tag legen. Gerade ältere Menschen, die ängstlicher sind, rauszugehen, Theater, Konzerthäuser, Museen zu besuchen. Die Touristen, die nicht mehr von Salzburg nach Bayreuth, nach London fliegen, um auf Festivals zu sein. Wie wird sich dieses veränderte Kulturverhalten auswirken?
Vielleicht kann ich ja die ersten Erfahrungen mal ein bisschen schildern, weil wir haben ja jetzt erste zarte Öffnungsschritte im Kulturbereich. Also nehmen Sie sich zum Beispiel den Kinobereich. Der ist ja jetzt seit kurzem wieder zugänglich, und wir merken, dass es sehr große Unterschiede gibt. Die Länder haben ganz unterschiedliche Regelungen, wie mit den Öffnungen auch im Kinobereich umgegangen wird. Und es ist für die Menschen schon ein Unterschied, ob ich zum Beispiel in einen Kinosaal hineingehen kann ohne Maske oder ob ich das mit Maske machen darf. Ob ich also mein Popcorn bei dem Filmerlebnis essen darf oder ob ich das eben nicht machen darf. Weil man muss das schon als eine Art von Gesamtkunstwerk sehen. Keiner muss ins Kino gehen, das wissen wir alle. Man muss dazu Lust haben, ins Kino gehen zu wollen. Und wir sehen, dass dort, wo also die Menschen mehr Freiheit in den Räumen haben, es stärker genutzt wird als dort, wo es eben doch noch sehr deutliche Einschränkungen gibt. Und ich glaube, wir werden deshalb um das Publikum kämpfen müssen. Also ich glaube, wir werden nicht davon ausgehen können, dass einfach alle wieder ganz normal hineingeströmt kommen und dass die Auslastung, selbst wenn es möglich ist, wieder ganz so sein werden, wie sie auch vor der Krise war, sondern wir werden um die Interessenten unserer Aufführungen, unserer Ausstellungen und so weiter kämpfen müssen. Aber ich glaube, wenn wir vernünftige Bedingungen schaffen, und wir sind ja, das will ich einfach nochmal sagen, wir sind ja enorm verantwortungsvoll umgegangen, also anders als andere gesellschaftliche Bereiche, über die ich mich auch sehr geärgert habe, wenn man zum Beispiel Fußball oder andere Bereiche sich angeschaut haben, haben wir im Kulturbereich akzeptiert, dass es diese Einschränkungen gab, weil es einfach auch so etwas wie eine gesellschaftliche Verantwortung gibt. Und wir natürlich alle gemeinsam wissen, dass wir diese Pandemie in irgendeiner Form in den Griff bekommen müssen und dass dafür jeder Opfer zu bringen hat und auch wir im Kulturbereich Opfer bringen müssen. Was einfach nur ein Problem ist, wenn wir eben weiterhin diese Opfer im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Bereichen bringen müssen. Im Moment wird gerade wieder verhandelt, wie die Reisebestimmungen aussehen sollen, also international. Es ist nicht einzusehen, warum für den Sportbereich Sonderregelungen getroffen werden, warum Sportlerinnen und Sportler unter anderen Bedingungen durch die Welt reisen dürfen, die aber Künstlerinnen und Künstler, die genauso international tätig sind, nicht haben dürfen. Da, finde ich, müssen wir jetzt auch anfangen, darum zu kämpfen, dass beide Bereiche gleich behandelt werden und dass wir dann eben auch eine vernünftige Form der Öffnung gemeinsam organisieren, damit die Menschen wieder sehen, es ist sicher, wenn ich in eine Kultureinrichtung gehe, und es ist natürlich auch sicher, wenn ich in eine Sporteinrichtung gehe.
Ich will noch einmal die Aufmerksamkeit auf das legen, was Frau Binz gesagt hat, wenn sie doch in Aussicht gestellt hat, auch der Kulturbetrieb wird sein Schärflein bei der Konsolidierung beitragen müssen. Weil dazu kommt, dass es so oder so weniger Publikum geben wird. Vor allem aus österreichischer Sicht, wo in den letzten Jahren weite Teile des Kulturbetriebs einfach ein verlängerter Arm der internationalen Tourismusindustrie war. Die werden nicht in der entsprechenden Menge kommen. Das wird zu beträchtlichen Einnahmenverlusten führen. und es werden die großen Player vor der Tür der Kulturpolitik stehen und werden sagen, wir wollen aber weiter tun wie bisher, auch mit geringerem Publikum, und potenziell werden die Leidtragenden wieder die Freien, weniger gut Abgesicherten sein. Aber in Bezug auf ihren Anspruch des Publikums, glaube ich, geht es auch um eine tiefere Veränderung des kulturellen Verhaltens. Es wird so oder so schwieriger sein, das Publikum in die alten Settings zu zwingen, und Sie haben auch von den Älteren geredet, einfach da stundenlang im performativen Bereich in Reih und Glied im Dunkeln zu sitzen und die Kunst zu affirmieren. Die Digitalisierung erzeugt ein neues kulturelles Verhalten, etwas miteinander zu tun zu haben, aktiv am kulturellen Geschehen teilzunehmen, Künstler und Künstlerinnen in neue soziale Settings zu bringen. Es gibt eine Reihe von Initiativen, die das gerade erproben, aber wir werden das Publikum nicht dadurch zurückgewinnen, indem man ihnen die alten Verkehrsformen anbietet. Das ist gegessen, meines Erachtens. Der Kulturbetrieb hat dort eine Zukunft, wo wir ihn zu einer kulturellen Öffentlichkeit machen, wo das ganze diverse Leben einer Gesellschaft Platz hat und wo Künstler und Künstlerinnen in diesen Settings eine wichtige Rolle spielen können.
Ich würde auch sagen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch viel zu früh ist, wirklich ein Fazit zu ziehen, in welcher Form das Publikum zurückkommt und ob es zurückkommt, ob es jetzt mehr Lust auf kulturelle Ereignisse gibt oder weniger. Wir machen da momentan auch sehr unterschiedliche Beobachtungen. Das eine ist, was Herr Zimmermann gesagt hat für den Kinobereich, das ist sicher richtig, dass es da auch viele gibt, die sagen, ja, ich will halt ohne Maske ins Kino gehen. Wir erleben aber tatsächlich auch genau den umgedrehten Fall, dass es Menschen gibt, die sagen, wenn ich mir nicht zu 100% sicher bin, dass das Hygienekonzept stimmt und das Publikum auch nicht auch viel zu groß ist, dann gehe ich nicht. Dann ist mir das einfach noch zu früh zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich glaube, deswegen muss man wirklich jetzt einfach die nächsten Monate nochmal genau beobachten, wie kommen welche Formate an und in welcher Form kehrt das Publikum wirklich zurück. Ich glaube, da ist es momentan einfach noch zu früh.
Und es ist ja auch die Frage, wollen wir, dass das alles so zurückkommt, wie es war? Wollen wir, dass es diesen Kultur-Jet-Set gibt, wie ich es eben schon mal beschrieben habe, heute bei den Salzburger Festspielen, morgen bei Wagner in Bayreuth, dann in die europäische Kulturhauptstadt, unter dem Gesichtspunkt auch des Klimaschutzes, dass wir vielleicht nicht mehr das Reisen in dem Sinne, das Flugreisen in dem Sinne aufnehmen sollten, wie es bisher war. Oder dass die Orchester mit großem Aufwand durch die Welt reisen. Wollen wir, dass das zurückkehrt in dieser Art und Weise? Oder haben wir da nicht auch in Sachen Erreichen der Pariser Klimaziele eine Verantwortung, dass das vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß losgeht?
Dass wir eine ganz große Verantwortung haben, das ist doch gar keine Frage. Und dass zum Beispiel Fragen der Nachhaltigkeit im Kulturbereich viel intensiver diskutiert und auch umgesetzt werden müssen. Obwohl, das will ich auch mal sagen, es gibt da eine ganze Menge Initiativen. Wenn ich nur an die Frage der nachhaltigen Produktion von Filmen, das ist ja ein wirklich großer Energieverschwender auch, weil da mit riesigem Aufwand gearbeitet wird, da passiert eine ganze Menge. Und ich glaube auch, wir werden natürlich diese, ich sag mal, Blasenkultur, Salzburger Festspiele, Bayreuth, das ist ja wirklich, das ist jetzt Hochkultur für einen ganz kleinen Publikumsbereich, das ist nicht die Normalität im Kulturbereich. Die Normalität im Kulturbereich ist eine andere. Aber wir haben ja auch, das will ich nur mal darauf hinweisen, wir haben ja auch erfolgreiche Bereiche im Moment. Denken Sie an den Computerspielebereich, maximales Wachstum, jetzt in der Pandemie mehr als 30% Umsatz plus. Und trotzdem bedeutet das nicht automatisch, weil ich vor einem Gerät zu Hause sitze und meine Computerspiele quasi spiele, dass das nun ökologisch besonders sinnvoll sein muss, weil zum Beispiel gerade durch alles das, was in den Netzen transportiert wird, auch sehr viel Energie verbraucht wird. Und auch diese Frage müssen wir uns natürlich stellen, was hat das auch mit Nachhaltigkeit zu tun? Überall im Kulturbereich müssen wir uns diese Frage stellen. Aber ich will nur noch einen Punkt einfach sagen, aber analoges Kulturerlebnis, das ist schon etwas, was nicht verschwinden wird, weil der Mensch das auch braucht. Und das ist nicht einfach durch digitales Kulturerlebnis zu ersetzen. Und das wird auch gar nicht passieren. Also da bin ich mir ganz sicher, dass sobald es die Möglichkeit gibt, und da hat Frau Binz 100% recht, sobald die Menschen sich sicher sein können, dass sie wirklich sicher sind, wenn sie in die Kultureinrichtungen gehen, dann werden sie auch wieder zurückkommen und die wollen eben auch die Schauspielerin, den Schauspieler auf der Bühne sehen. Die wollen sehen, wie die Person kämpft mit der Rolle, wie sie schwitzt, wie sie auch spuckt. Das kann man alles im Netz nicht erleben und deswegen wird es eine Dualität geben, analoges und digitales, aber es wird nicht in der Zukunft nur digitales geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Warum ich nicht digital das Schwitzen der Künstlerinnen um ihre Rollen erste Reihe fußfrei mit Freunden wesentlich besser erfahren kann als irgendwo in der 38. Reihe analog, verbirgt sich mir, das ist schiere Ideologie, wir sind mitten in einem digitalen Transformationsprozess und die junge Generation unterscheidet einfach nicht mehr zwischen digital und analog und darauf wird sich der Kultursektor in aller Dramatik einstellen müssen.
Frau Binz, Klimaschutz und der Tourneebetrieb.
Ich glaube, natürlich hat auch der Kulturbetrieb eine große Verantwortung. Ich bin da ganz bei Herrn Zimmermann und ich sehe auch die vielen Initiativen, die es in dem Bereich bereits gibt, die man sicherlich aber auch an der einen oder anderen Stelle noch verstärken könnte oder stärker Absolut. Unterstützen könnte. Das ist sicher der Fall. Aber ich glaube, es muss auch in Zukunft möglich sein, dass ein Orchester reist. Denn das ist ja auch kultureller Austausch. Der muss Absolut. Stattfinden in Zukunft. Wenn wir uns den nehmen würden oder den nehmen müssten, dann wären wir wirklich an der Stelle um ein großes, großes Stück ärmer, also dass Künstlerinnen und Künstler auch ja, vor unterschiedlichem Publikum spielen können, dass Künstlerinnen und Künstler aber auch miteinander in Kontakt kommen, sich austauschen und dass natürlich auch das Publikum unterschiedliche Dinge erleben kann und sehen kann, das ist, glaube ich, in Zukunft auch notwendig. Ich würde Herrn Wimmer nicht ganz zu 100% zustimmen, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen digital und analog. Ich glaube allerdings auch, dass das tatsächlich eine Generation nachwächst. Für die ist dieser Unterschied immer kleiner. Aber die Generation, für die es noch ein großer Unterschied ist, die wird ja auch noch eine ganze lange Zeit Publikum sein im Kulturbetrieb. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch wichtig, dass es wieder Live-Erlebnis gibt und dass es auch in Zukunft Live-Erlebnis gibt. Denn auch für mich ist das nicht miteinander. Völlig, zu vergleichen.
Wir sind uns da völlig einig. Wir sind sozialisiert in dieser analogen Praxis. Wir werden es auch nicht mehr missen wollen. Ich will nur sagen, wir sind nicht das Maß aller Dinge. Wir können nicht unser kulturelles Verhalten in einer diversen Gesellschaft anderen aufzwingen. Und ich stelle einfach fest, das Verhältnis zwischen analog und digital ist am Verändern. Und das, was wir jetzt gerade bei dieser Sendung machen, ist ein Beleg dafür. Und ich möchte noch unterstützend zu Frau Binz hinzufügen, natürlich gehört der internationale Austausch weiterhin dazu, aber auch da könnten wir klügere Formate finden, dass wenn ein Orchester reist, dass es dann länger vor Ort bleibt, dass es unterschiedliche Zielgruppen anspricht, dass es auch eine Fortbildungsdimension mittransportiert, schlicht auch effizienter umzugehen und diesen Jetset einen halben Tag dort und einen halben Tag dort, koste es ökologisch, was es wolle. Ich glaube, davon werden wir uns verabschieden müssen. Und das hat, Frau Binz, aber auch wieder finanzielle Konsequenzen. Schlicht diese Formate werden teurer werden. Und das bringt mich zur Befürchtung, dass es auch da zu einer Verschärfung der Konkurrenz um, sei es private als auch öffentliche Fördermittel kommen wird.
Was ich nur, darf ich nur einen Punkt zu Herrn Wimmer sagen, weil mir das wirklich ganz wichtig ist. Wir müssen aufpassen, dass das nicht zu einer ideologischen Auseinandersetzung wird, also analog und digital. Der Mensch ist erst einmal analog, der ist ja nicht digital. Und deswegen braucht der Mensch auch ganz analoge Kontakte. Und der Mensch kann auch nur wirklich als Mensch leben, als interaktives Wesen, wenn er mit anderen Menschen auch analog etwas zusammen macht. Und das wird sich auch nicht ändern. Und deswegen, ich bin ja dafür, dass wir also auch gerade im Bereich der Digitalisierung zulegen. Ich bin auch auch dafür, dass wir die Veränderung in den Kultureinrichtungen haben. Aber es wird keine Zeit kommen, da bin ich mir ganz sicher, wo das Digitale quasi der bestimmende Moment im Kulturbereich sein soll, weil der Mensch ist einfach analog. Was ich für ein spannendes Thema finde, wie antworten jetzt die Künstlerinnen und Künstler letztendlich auf diese Pandemie? Also was gibt es als künstlerische Antworten auf diese gesellschaftliche Verheerung, die wir im Moment erleben? Und dann würde, glaube ich, auch der Kulturbereich auch seiner Aufgabe wirklich gerecht werden, wenn er das eben auch künstlerisch dann analysieren und umsetzen würde.
Herr Zimmermann, das ist auf jeden Fall ein Thema für ein neues SWR2-Forum. Das war das SWR2-Forum heute zum Thema Ist das Kunst? Kann das weg? Zeitgemäße Kulturpolitik nach Corona. Mit diesen Gästen Katharina Binz, die rheinland-pfälzische Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration, Dr. Michael Wimmer, Kulturwissenschaftler und Publizist aus Wien und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates in Berlin. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Am Mikrofon war Marie-Christine Werner.